ARD. ARD.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur.
So, habt ihr Bock, ganz ohne feministische Vorkenntnisse das Patriarchat anzuzünden? Super, dann seid ihr genau richtig zu dieser Sonderfolge der Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz.
Tag. Guten Tag, ich bin Johanna Fröhlich-Zapata und heute kein Fall aus der feministischen Coaching-Praxis, sondern zum Frauenmonat, zum sogenannten Frauenmonat März passend. Eine Gästin, Alexandra Zykonow, ist heute bei uns, Autorin des Bestsellers Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und ihr aktuelles Buch heißt Was wollt ihr denn noch alles? Darüber wollen wir heute sprechen.
Auch ein Bestseller. Und in diesem Buch fragt Alexandra auch, ob wir Bock haben, eben ganz ohne feministische Vorkenntnisse das Patriarchat anzuzünden. Spoiler, Logo haben wir. Wir zücken schon mal das Feuerzeug. Hallo Alexandra.
Hallo Alexandra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Ich fand es schon sehr schön, wie ihr so die Fäuste geballt habt, während ihr über mich sprach.
Das finde ich schon super. Das habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, sind wir schon mittendrin. Mitten in the mood.
Okay, ich lasse die Fäuste geballt. Aber bevor wir zum Buch kommen, lass mal über deinen feministischen Ansatz sprechen. Also du bist Journalistin und Redakteurin. Was steht auf deiner Visitenkarte heute?
Auf meiner Visitenkarte steht Spiegel-Bestseller-Autorin.
Klar.
Und genau, Journalistin und Redakteurin bei der Brigitte.
Warum und wie bist du aktive Feministin geworden?
Das erzähle ich immer gerne, wenn ich auf Lesung bin, dass mich Leute fragen, wann ist das gekommen? Bin ich irgendwie eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, so, ich habe es verstanden, Frauen sind immer noch benachteiligt.
Nee. Lass mich raten, beide Bücher sind deinen Kindern gewidmet?
Genau, und das ist quasi auch der Spoiler. Also die Mutterschaft hat mir die Augen geöffnet. Ich sage immer ganz gerne, die Mutterschaft hat mich feministisch radikalisiert.
Mhm. Ganz häufig hören wir das, ne? Die feministische, dieser Erweckungsmoment,
ja.
Bei Geburt des ersten Kindes. Ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie das bei dir ganz konkret aussah, ja. Dieser Erweckungsmoment, der feministische.
Ja, ich habe tatsächlich lange Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, also meine komplette Studienzeit, junge Frauenleben in meinen 20ern, bin ich davon ausgegangen, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Mhm. Ich habe gedacht, wir brauchen diesen Feminismus nicht mehr. Ich hätte mich auch niemals als Feministin bezeichnet. Ne? In Anfang 2000er oder was war das, glaube ich, sehr negativ konnotiert. Dann dachte man, als Feministin hasst man Männer, man ist unrasiert, man schminkt sich nicht, das ganze volle Klischee. Und ich war dann so, ja, aber ich hasse doch keine Männer und ich schminke mich auch gerne, dann kann ich ja keine Feministin sein. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir das einfach nicht mehr brauchen. Und dann bin ich aber Mutter geworden und damit begannen einfach bestimmte Kommentare, bestimmte Anforderungen an mich, bestimmte Sätze, die an mich gerichtet wurden.
Beispiel?
Von denen ich genau gar nicht dachte, dass wir immer noch über diese Sätze sprechen. Es waren einfach Dinge wie, als ich dann zum Beispiel schwanger war und besprochen habe, wie ich dann wieder zurückkehre und wann, dachte ich, ich komme so nach 6, 7 Monaten zurück. Und dann bekam ich irgendwie aus den HR-Abteilungen von meinen Chefinnen so, ja, wart erst mal ab, bis das Kind da ist. Dann willst du mindestens ein Jahr bleiben, wenn nicht sogar länger. Oder es kam sowas wie, wenn das Kind da ist, willst du gar nicht mehr erwerbsarbeiten. Aha. Wo ich mir gedacht habe, so, hä, ich muss doch aber immer noch meine Miete bezahlen. Was ist denn das für eine Logik? Oder Dinge wie, wenn das Kind krank war, dass ich dann mit meinem Partner austarieren musste. Wer bleibt beim Kind zu Hause? Weil natürlich ist er auch sozialisiert, wie wir alle, patriarchal. Das heißt, im Zweifelsfall dachte er auch, naja, Moment, ein krankes Kind gehört natürlich zur Mutter und sie muss natürlich zu Hause bleiben.
Sind das diese berühmten, dein erstes Buch, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, trägt den Untertitel 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen.
Ja,
sind das
ja.
Diese berühmten Bullshit-Sätze?
Ja, es sind so Sätze wie, hast du ein Glück, dass dein Mann dir im Haushalt so viel mithilft?
Mhm. Und dann greifst du die auf und zerlegst die mit Hilfe von Fakten, Zahlen und Statistiken und du nennst das dann statistischen Abfuck. Welche Zahlen haben dich denn bei deinen Recherchen am meisten schockiert?
Es gibt einfach viel zu viele, weswegen ich dann auch nach meinem ersten Buch gesagt habe, ich muss noch ein zweites schreiben, wo ich mich genau diesen Zahlen widme, weil diese Bullshit-Sätze habe ich, das war mir auch besonders wichtig, habe ich zerlegt, wirklich mit Zahlen, mit Daten, Fakten, weil ich wusste, es werden sehr, sehr viele, wie ich sie liebevoll nenne, Großonkel Günther auf mich zukommen und Großtante Giselas im Zweifelsfall, die dann sagen, das stimmt nicht, wir sind doch alle längst weiter und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen, das liegt denen nicht im Blut. Also da kommt dann so viel Bullshit zusammen, dass ich gedacht habe, ich darf das nicht nur argumentativ zerlegen, sondern brauche Zahlen, brauche Fakten, brauche Studien, die das komplette Gegenteil belegen.
Gib uns mal ein paar Schockerzahlen.
Ja, also zum Beispiel die wirklich die schockierendste, weil lebensgefährlichste Zahl aus dem zweiten Buch ist, dass eine Studie jetzt erst vor 2 Jahren herausgefunden hat, dass Frauen eine 32% höhere Wahrscheinlichkeit haben, auf dem Operationstisch zu sterben, wenn sie von einem männlichen Chirurgen operiert werden und nicht von einem weiblichen. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, es ist einfach hochgradig lebensgefährlich, wenn du in die Notaufnahme kommst. Es gibt auch Zahlen, die belegen, dass Frauen auch ganz oft falsch diagnostiziert werden, dass sie viel zu lange brauchen für eine korrekte Diagnose. Sie haben doppelt so oft Nebenwirkungen, wenn sie Medikamente einnehmen als Männer, weil Medikamente immer noch zu 80-90% auch heute noch nur am männlichen Körper getestet werden.
Und wir haben auch schon mal extra eine Folge zur Gendermedizin gemacht.
Es ist der Hammer, wie gefährlich das einfach ist, wirklich buchstäblich gefährlich, lebensgefährlich, eine Frau zu sein oder eine anders marginalisierte Person, weil diese ganzen Statistiken noch krasseren Abfuck offenbaren, wenn du nicht nur eine Frau bist, sondern vielleicht eine Frau of Color. Und das zieht sich nicht nur in der Medizin, das haben wir auch im Beruf, dass du weißt, Frauen mit Kindern im Lebenslauf oder auch Frauen ohne Kinder im Lebenslauf, weil dann wirken sie als komische Frauen, wenn sie keine Kinder im Lebenslauf
Hallo,
haben.
Hallo, hier ich.
Genau, also die müssen dann irgendwie dreimal so viele oder ein Drittel mehr Bewerbungen schreiben, um überhaupt eingeladen zu werden. Und dann würde man sagen, gut, dann kriege ich als Frau halt keine Kinder, dann werde ich nicht diskriminiert. Und dann sage ich, das stimmt nicht, auch imaginäre Kinder. Du könntest ja bald welche kriegen.
Du könntest also ja bald ausfallen bei der Arbeit.
Es ist quasi entweder, sie hat ein Kind, die stelle ich nicht ein. Oder, sie hat noch kein Kind, was ist denn mit der nicht in Ordnung? Und außerdem könnte sie bald welches kriegen, die stelle ich auch nicht ein.
Okay, also diese schockierenden Zahlen, ja? Also Frauen zum Beispiel könnten früher sterben, wenn sie von einem Mann operiert werden und so weiter. Denkt man ja so, krass, Das ist schwarz auf weiß. Diese Zahlen, Statistiken sind da. Aber hast du das Gefühl, dass diese Zahlen, Statistiken, Großonkel Günther, wie du ihn nennst, auf der Familienfeier, dass sie den irgendwie kriegen? Irgendwie?
Ja, es ist je nachdem, wie offen Großonkel Günther diesen Zahlen gegenüber wirklich ist. Ich habe dann irgendwann auch für mich festgestellt, es ist so, gehst du wirklich mit jedem und jeder in den Kampf? Mhm. Auf jedem Spielplatz, auf jeder Familienfeier, in jeder Büroküche.
Choose your battle, sagt Johanna.
So, und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, pick your battle, genau das. Und wenn Großonkel Günther oder Großtante Gisela vielleicht davon nicht tangiert waren, weil sie vielleicht selbst nie Kinder hatten oder was auch immer, oder er einfach als Mann groß geworden ist in diesem, ich kann ja alles vereinbaren, weil ich bin ja der Mann, die Frau bleibt ja mit den Kindern zu Hause. Und wenn man sie dann mit diesen Zahlen konfrontiert, kann es schon sein, dass sie dafür dann offen sind und sagen, krass, ist das wirklich so? Hätte ich nie gedacht. Und gleichzeitig, was ich aber oft merke ist, und ich hatte das neulich in einem Interview mit einer Wirtschaftsjournalistin, sie hat genau diese Zahl in dem Artikel aufgeschrieben und sie hat mir dann später gefeedbackt, dass ihre Textchefs oder Chefredakteure, die männlichen, das so angezweifelt haben, dass sie das nachrecherchiert hat und denen diese Quelle gezeigt hat. Und der Artikel erschien neulich und diese Quelle stand sogar im Text drin. Das war ein Wortlaut-Interview, da stand dann meine Antwort und dann stand in Klammern Anmerkung der Redaktion und dann stand da die Quelle dafür. So nach dem Motto, damit ihr bloß jemand glaubt, dieser Frau, weil das ist ja eigentlich Wahnsinn, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass
Zahlen,
das so ist.
Weil diese Zahlen einfach Wahnsinn sind.
Ja, und sie weiß aber im Endeffekt kein Mensch. Ich frage mich dann immer, wir stellen uns mal vor, es wäre andersherum. Wir stellen uns mal vor, es wäre vor 2 Jahren eine Studie herausgekommen und die war wirklich riesig. Die haben sich über fast 20 Jahre einfach Millionen Akten durchgeforstet und geguckt, wer wurde operiert und wurde derjenige von einer Frau oder von einem Mann operiert und was ist mit dieser Person dann am Ende passiert. Ist sie genesen oder ist sie gestorben? Und dann haben sie es aufgedröselt nach Geschlecht. Man stelle sich vor, da wäre herausgekommen, Männer haben eine 32% höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn sie von einer Frau operiert werden.
Skandal.
Was da los wäre? Frauen bringen Männer um, Frauen sind zu doof zum Operieren, verbietet Frauen Medizinstudium, das geht ja auf keine Kuhhaut. Ich sehe die Bildschlagzeile schon vor mir. So.
Gut, dass aber du das gesagt hast.
Aber andersherum. Andersherum ist halt so, ach so, ja, Frauen sterben eher, wenn sie von Männern operiert werden. Naja. Oder im Zweifelsfall dann so, sollen sie sich halt eine weibliche Chirurgin suchen. Mhm. Was lustig ist, weil in Deutschland 77% der Chirurgen aktuell männlich sind und nur 23% weiblich. Das heißt, selbst wenn ich mir eine Chirurgin suchen wollen würde, die existiert halt im Zweifelsfall nicht. So. Und so schließt sich immer wieder der Kreis.
Wie brechen wir damit? Also wie kommen wir von dieser Erkenntnis dann in die Umsetzung? Wie sprengen wir diese Dynamik?
Ja, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Weil wenn du natürlich sämtliche Einflussbereiche unseres Lebens, unseres öffentlichen Lebens, unseres Alltags, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Medizin, Hochschulen, wenn die natürlich alle durchdrungen sind von patriarchalen Systemen, was sie ja immer noch sind, weil meistens Männer immer noch in diesen ganzen Entscheidertischen, an den Entscheiderstühlen sitzen, überall, wo sich Macht zentriert, dann bedeutet das, dass wir im Grunde in all diese Geflechte und Institutionen überall reingehen müssten und dort durch Quoten viel mehr Frauen installieren müssten, viel mehr anders marginalisierte Personen installieren müssten, damit sie das aufbrechen. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil diese ganzen Strukturen, die ich vorhin auch erwähnte, bei Bewerbungsgesprächen, ne, bei Lebensläufen, da reinzukommen, freiwillig sozusagen, ohne vorher ausgebremst zu werden, ist unfassbar, unfassbar schwer, wenn du nicht, und ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, ein weißer Thomas bist. Und
der Thomas-Kreislauf.
Genau, und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für manche ZuhörerInnen dann so, oh, die hetzt gegen Thomasse. Das ist kein Begriff von mir, sondern die Soziologie, die Wissenschaft untersucht das mittlerweile und benennt es tatsächlich mit dem Thomas-Kreislauf.
Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, dass wir in Deutschland aktuell in den großen börsennotierten Unternehmen, in den CEO-Abteilungen, mehr Männer mit dem Namen Thomas haben als überhaupt Frauen.
Achtung. Das klingt, so. Wie, das klingt wie Satire.
Es klingt wie Satire, ja. Aber und deswegen, ne, ich sag dann immer so, wenn du nicht der weiße Thomas bist, hast du ein Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige Thomasse, die das jetzt hören, sich angegriffen fühlen. Aber das sage nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Und aktuell ist der Thomas-Kreislauf endlich mal abgelöst worden. Man könnte sagen, juhu, es gibt mehr Frauen als Menschen, die Thomas heißen. Aber nein, der Thomas-Kreislauf ist nur gerade vom, so Christian, vom Christian abgelöst worden. Es gibt jetzt aktuell seit 2 Jahren den Christian-Kreislauf.
Packen wir euch in die Shownotes die Erklärung dazu. Kommen wir zu den anderen oder weiteren spannenden inhaltlichen Punkten von deinem Buch. Es ist ja ein Rundumschlag, weil alles mit allem zusammenhängt. Ja. Darüber sprechen wir auch ganz oft. Man denkt immer so, mein Gott, was man alles erklären muss. Du hast eben schon gesagt, das Patriarchat ist halt überall. Und deswegen heben wir jetzt mal ein paar Punkte hervor, die wir so noch nicht im Podcast hatten. Zum Beispiel, wie Frauen im Netz und von Algorithmen diskriminiert werden. Du hast zum Beispiel ja keinen Wikipedia-Eintrag.
Das stimmt.
Eintrag, ne? Also du hast
ich bin blockiert. Mein Name ist blockiert bei Wikipedia.
Was ist da los und warum ist das eigentlich wichtig?
Und gar nicht so lustig.
Nee, es ist auch gar nicht so lustig, aber ich habe irgendwann für mich festgestellt, es gibt dann so 2 Möglichkeiten, auf diese Zahlen zu reagieren. Entweder mit Heulen oder mit Lachen. Und ich entscheide mich dann meistens einfach fürs Lachen, auch wenn das dann sehr schwarzhumorig ist und sehr sarkastisch.
Erzähl mal, was da los ist mit diesem Artikel.
Ja, ich bin, genau, also vor, oh Gott, wann war das denn? Vor 1,5 Jahren ungefähr, nach meinem ersten Bestsellerbuch, gab es einen Beitrag von mir auf Wikipedia und der wurde dann irgendwie gelöscht, weil Relevanz fehlte. Also dann fing ich irgendwann an, mich da reinzufuchsen und meinte, was ist denn eine Relevanz auf Wikipedia? Und tatsächlich gibt es so Kriterien, Punkte. Es kann ja nicht jeder hin zum Kunst bei Wikipedia rein. Ist ja irgendwie eine große Enzyklopädie und man muss bestimmte Kriterien erfüllen, bla. Und für Autoren und Autorinnen ist das Kriterium unter anderem, man muss 4 Bücher geschrieben haben, um für Wikipedia relevant genug.
4 Bücher? Okay, dazu erzähle ich dir auch gleich eine Story.
Was natürlich interessant ist, weil ich mir denke, aha, aber wenn wir wissen, durch den Gender Leisure Gap zum Beispiel und den Gender Care Gap, wissen wir, dass Frauen viel, viel weniger Freizeit haben. Das heißt, Frauen haben per se weniger Zeit, um zum Beispiel Bücher zu schreiben. Gleichzeitig gelten aber für Frauen und Männer, männliche Autoren, dieselben Regeln. Ne? Also wenn du als Frau weniger Zeit hast, Pech, du musst trotzdem 4 Bücher geschrieben haben, um bei Wikipedia zu sein. Aber hey, okay, hatte ich noch nicht. Gleichzeitig bin ich ja auch Journalistin und für die journalistischen Kriterien hatte ich sozusagen die Kriterien erfüllt. Ich musste Redaktionsleiterin sein, mindestens von einem überregionalen Magazin. Das war ich zu der Zeit. Nichtsdestotrotz konnte ich, und das ist bei Wikipedia natürlich ganz lustig, das ist ja alles verlinkt. Du kannst alles beobachten, es ist alles dokumentiert. Und ich bin dann irgendwann so in diese Untiefen abgestiegen und habe gesehen, wie irgendwelche Menschen mit Namen wie, weiß ich nicht, Norbert 75 oder Ephraim 91 haben sich dann gestritten mit anderen irgendwie IP-Nutzer 5968 oder so, darüber, ob ich jetzt relevant genug bin für Wikipedia oder nicht. Und andere Wikipedianerinnen haben meinen Beitrag immer wieder hochgeschaltet, die haben die dann wieder abgeschaltet. Und es war dann so ein Battle und irgendwann wurde mein Name einfach geblockt mit der Dings, dass ich nicht mehr erstellt werden darf, mindestens 1 Jahr. Und ich darf nur noch erstellt werden von irgendeinem Administrator. Und das ist insofern lustig, als dass nahezu 90% aller Wikipedianer, die Artikel schreiben im deutschen Wikipedia, westeuropäische weiße Männer sind. Und dementsprechend die Biografien über Menschen bei Wikipedia zu nahezu 90% über Männer sind und die restlichen kleinen, mickrigen 10-15% über Frauen. So, und ich bin nicht eine davon.
Und ich bin geblockt. Und hier kommt mein Fun-Fact. Ich hatte auch lange Zeit keinen Wikipedia-Eintrag wegen mangelnder Relevanz. Mein Moderationskollege beim Radio wiederum, aber schon, kam raus bei einem Interview zu irgendeinem Wikipedia-Geburtstag, das wir mal geführt haben. Begründung war, er sei mal bei einem Preis nominiert gewesen. Mhm. Nicht mal gewonnen, nur Preis nominiert. Mhm. Ich hatte ja nur ein Buch geschrieben, nur 1 halt, ne? Und nicht 4. Witzig, aber also, ne, schwarzhumorig. Inwiefern reproduzieren denn Algorithmen oder gerade solche Regeln Regelungen bei Wikipedia, inwiefern reproduziert das Diskriminierung?
Naja, es ist halt Sichtbarkeit, ne? Wir alle wissen das, wenn wir Menschen googeln, auch gerade wir JournalistInnen in unserem Job, ne? Wir überlegen, wir brauchen einen Experten, eine Expertin und dann googelt man die und dann sieht man, wenn jemand einen Wikipedia-Eintrag hat, dann kommt er einem einfach relevanter vor, ne? Sichtbarer. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn Wikipedia im Grunde ein Stück weit wie der Fußabdruck, der geschichtliche Fußabdruck quasi der menschlichen Zivilisation ist, was er ja ist. Ich stelle mir dann immer vor, der Planet wird irgendwie, keine Ahnung, von Aliens in 500 Jahren, wenn wir da noch überhaupt als Planet existieren, irgendwie überfallen und dann gucken diese Aliens nach, was haben eigentlich diese Menschen so gemacht? Dann sehen die einfach bei Wikipedia, dass, Entschuldigung, gefühlt, also so 80-85% der Bevölkerung war quasi männlich und nur die Männer haben irgendwelche coolen Dinge erfunden, coolen Dinge irgendwie geführt, Länder geführt, erobert und Frauen waren quasi zu doof. Die Unsichtbarkeit von Frauen in der analogen Welt wird weitergegeben in die Unsichtbarkeit der Frauen in der digitalen Welt.
Anderes Thema oder ein weiteres Thema. Wir sprechen so oft, jetzt auch im März geht es um diese ganzen Gaps und diesen Gender Pay Gap vor allem und seinen Kumpels, den Care Gap, Pension Gap und so weiter. Und was mir gut gefallen hat im Buch ist die Betonung, dass du sagst, eigentlich sprechen wir, wenn wir immer über diesen Gender Pay Gap sprechen, auch so im öffentlichen Raum, haben wir da eine falsche Messgröße am Start. Viel interessanter wäre es, diesen Gender Lifetime Earnings Gap immer wieder auch zu benennen, damit der eben genauso geläufig wird wie der Pay Gap. Warum?
Ja, also es ist zweierlei. Einerseits ist es eine gute Sache, dass ich glaube, der Gender Pay Gap ist, glaube ich, der berühmteste Gender Gap. So, und von dem weiß man sozusagen, es ist zwar immer noch traurig, weil da gefühlt auch ähnlich wie bei den 32% auf dem Operationstisch, da wird halt so mit den Schultern gezuckt. Ja gut, 18%. Ist halt so. In Europa ist der Schnitt zwar 13%, so, das vergessen die allermeisten. Also wir sind in Deutschland, das muss ich mal dazu sagen, beim Gender Pay Gap einfach seit Jahren, seit ich glaube 15 Jahren wird er erhoben, sind wir Schlusslicht. Also zusammen mit so 2-3 Ländern, mit denen wir uns immer wieder abklatschen. Aber wir sind wirklich Schlusslicht her und kommen da nicht hoch. Und ich glaube, aktuell hat Luxemburg als erstes europäisches Land den Gender Pay Gap besiegt. Der liegt jetzt bei minus 0, irgendwas. Das heißt, in manchen Branchen verdienen dort Frauen mehr als Männer. Oh, oh. Genau, das heißt, Deutschland ist wirklich eins der Schlusslichter. Das ist einfach mal Fakt Nummer eins. Und Fakt Nummer zwei ist, dass eigentlich, und dazu raten mittlerweile auch ExpertInnen und ÖkonomInnen, dass man sich nicht dieses Momentum des Gender Pay Gaps anguckt, sondern zwei andere Faktoren, nämlich den Gender Pension Gap, also Pension wie Rente. Das heißt, was am Ende der Frau blüht. Und den von dir gerade erwähnten Gender Lifetime Earnings Gap.
Also die was, ganze Lebensspanne.
Genau, betrachtet. Was eine Frau am Ende ihres Lebens erwirtschaftet haben wird an Vermögen. Und da ist nämlich sowohl beim Pension Gap wie auch beim Lifetime Earnings Gap ist die Lücke zwischen 40% und 60%.
Und da will ich mal ganz kurz eine Stelle vorlesen.
Und nicht 18.
Weil ich finde das so krass, wie du das auch auf den Punkt bringst. Also du schreibst, seid ihr Mitte 30, lebt in Westdeutschland und habt Kinder, werdet ihr im Schnitt in eurem Leben etwa 580.000 Euro brutto verdient haben. Bei eurem männlichen Pendant, einem Mitte 30-jährigen Vater, werden es im Schnitt 1,5 Millionen Euro sein. Ja. Was für Mütter einen finalen Verlust im Lebenseinkommen von sage und schreibe 62% bedeutet.
Ja, und 1 Million Euro.
Ja.
Und das muss man sich mal reinziehen. Das ist halt einfach so in den Berliner Vororten ein Haus. Ne, das ist so haben oder nicht
ein
haben.
Halbes.
Ein halbes Haus, okay. Aber ne, ich meine, es ist einfach 1 Million Euro. Und darüber müssen wir sprechen, über diese bis zu 60% Lohnunterschied am Ende des Lebens und eben nicht 18.
Aber Stichwort Elternzeit und Care Gap, also eins deiner Kapitel heißt ja die Vermessung des Gender Care Gaps. Darin räumst du damit auf, dass ja nur Frauen mit Kindern Fürsorgearbeit leisten würden. Warum gibt es auch bei Paaren ohne Kinder einen Gender Care Gap?
Ja, das wissen tatsächlich die meisten nicht. Also auch bei Frauen ohne Kinder ist der Gender Care Gap da. Und da weiß man, die Frauen erledigen da nicht im Schnitt irgendwie doppelt so viel, aber es ist ungefähr so ein Drittel, also so 30% mehr. Weil wir einfach so sozialisiert sind. Und Care-Arbeit, auch das muss man dazu sagen, bedeutet ja nicht nur Kinder, sondern Care-Arbeit heißt ja auch Pflege von Angehörigen, heißt ja auch, die Mama ist krank geworden, der Papa hat einen Schlaganfall oder die Schwiegereltern. Und auch da weiß man aus der Statistik, dass selbst wenn es nicht deine eigenen Eltern sind, sondern die Schwiegereltern, wirst du als Frau viel wahrscheinlicher diese pflegen und nicht der eigene Sohn. So, es bedeutet aber auch Haushalt, es bedeutet Kochen, es bedeutet Aufräumen, Putzen, den Hund in die Hundeschule fahren, ne, für die Schwiegermama Geburtstagsgeschenke besorgen. Was ich für Nachrichten kriege von Frauen, die mir erzählen, dass die Schwiegermutter Mutter sauer war auf die Schwiegertochter, dass ihr eigener Sohn nicht an den Geburtstag der Mama gedacht hat. Wo ich mir denke, sei doch sauer auf deinen eigenen Sohn. Und sie so, nein, die Schwiegertochter hätte den Sohn ja erinnern müssen, dass ich Geburtstag habe.
Und das ist ja Mental Load so, wieder.
Alles, über, genau. Das wir so oft sprechen, und da musst du keine Kinder haben. Klar, wenn du Kinder hast, ne, vervielfältigt sich das. Und dann liegt ja der Gender Care Gap bei doppelt so hoch, Frau im Vergleich zum Mann. Aber selbst ohne Kinder und selbst auch in super städtischem, aufgeklärten Berlin, genau. Hamburg und so,
dein Fazit
da
ist,
sind diese Zahlen immer noch so unterschiedlich.
Care Gap ist kein Mutti-auf-dem-Land-Problem, sondern betrifft jede Frau, auch ohne Mann, Singles.
Ja, selbst Singles, genau, auch darüber gibt es Untersuchungen, wie viele Single-Frauen sozusagen für die Care-Arbeit in ihrer eigenen Wohnung oder ne, Geburtstagsgeschenke besorgen, bla, irgendwie Mutter pflegen, dass selbst Single-Haushalt-Frauen mehr Care-Arbeit machen als Single-Haushalt-Männer.
Es ist doch einfach zum Mäusemelken.
Zum Kotzen.
Zum Kotzen. Ja, ich versuche immer noch, aber ja klar, es ist zum Kotzen. Und zum Thema Sorgearbeit haben wir ja auch schon mal eine Sonderfolge gemacht mit Susanne Mirau. Unbedingt auch nochmal reinhören, gerne. Falls
eine tolle Kollegin.
Ja. Und du ziehst in deinem Buch, aber könnte man jetzt meinen, nicht nur runter. Nein, also es kommen nicht nur Zahlen, wo man denkt, was für eine gequirlte Kacke, sondern auch in...
Ich liebe das, wie ich Leute dazu kriege zu fluchen.
Du, ich komme aus Gruppestadt. Also du ziehst nicht nur runter, sondern du ziehst ja auch einen internationalen Vergleich. Ist jetzt mit deinen Antworten auch schon immer mal durchgeklungen. Also Deutschland kackt im Vergleich mit anderen Ländern total ab. Kein anderes europäisches Land leistet sich zum Beispiel Ehegattensplitting, was in Deutschland 22 Milliarden pro Jahr kostet. Mhm. Was könnte sich Deutschland in Sachen Feminismus und Gleichberechtigung von anderen Staaten abgucken?
Ja, also das Ehegattensplitting, das ist wirklich absurd. Diese Zahl kommt nicht von mir, sondern von Helma Sick. Das ist ja quasi die Frauenfinanzpäpstin in Deutschland. Und sie meinte das mal, sie hat das mal aufgedröselt und meinte, es gibt in der EU einfach kein anderes Land, was das Ehegattensplitting genauso hat, wie wir es haben. Ich meine, in Polen gab es so ein ähnliches Modell und ich glaube noch in irgendeinem anderen Land, aber so wie wir es haben, wirklich niemand. Das heißt, das gehört abgeschafft, aber auch da, ne, die SPD hatte das ja als Vorstoß, als es hieß, wir brauchen irgendwie Geld, wo können wir denn was streichen? Und da haben sich sehr viele Feministinnen gemeldet und meinten, Ehegattensplitting, weil es einfach Frauen zwingt oder zwingt, wenn in heterosexuellen Beziehungen, zwingt es denjenigen, der mehr verdient, surprise, den Mann, und diejenige, die weniger verdient, surprise, die Frau, einfach sie im Grunde komplett im Haushalt zu haben oder nur in einem Minijob, weil die Familie dann am Ende einfach eine viel, viel größere Steuerentlastung hat. Das heißt, das gehörte abgeschafft. Dann haben wir zum Beispiel das Problem, es ist super, dass wir das Elterngeld haben. Es ist super, dass wir das Elterngeld haben, dass das auch Väter nehmen können. Es ist allerdings nicht super, total absurd, dass das Elterngeld seit seiner Einführung 2007 nicht ein einziges Mal erhöht wurde. Ja. Wir hatten zwischendurch irgendwie die
Einkommensgrenze nochmal runtergesetzt.
Genau, es ist immer noch, man kriegt mindestens 300 Euro und maximal 1.800, also beim Basiselterngeld. Und das ist absurd, weil wir zwischendurch die größte Inflation hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man von Zahlen weiß, Sandra Runge ist Familienanwältin, die sich da aktivistisch ausspricht, dass das Elterngeld endlich angehoben werden sollte. Und sie hat das mal ausgerechnet und sie meinte, von 2007 bis jetzt ist die Inflation einfach mal um 37% gestiegen. Das Elterngeld ist aber so geblieben und man müsste es eigentlich anheben. Diese 300 Euro mindestens ist absurd. Das ist hochgradig unter Bürgergeld, unter jeder Armutsgrenze, dass Menschen überhaupt loslaufen mit diesem Geld. Was soll man damit machen?
Dass Menschen
Taschengeld
überhaupt loslaufen und Kinder kriegen.
Da
bin ich immer voller Bewunderung.
Ja, und dass dieses Elterngeld einfach mal angehoben gehört und B ist die Frage, warum sind das eigentlich nur 65% meines vorherigen Lohns?
Also quasi eine Einkommensminderung als Belohnung dafür, dass du zukünftige SteuerzahlerInnen
groß ziehst. Genau, in dieses chronisch vergreiste Land Deutschland gesetzt
hast. Aber ich wollte ja auch so ein bisschen trotzdem noch auf diese positiven Aspekte.
Ja, und die positiven Aspekte sind im uns herum. Also es gibt Länder um uns herum. Ich glaube, Estland hat das zum Beispiel. Norwegen hat das meines Erachtens zum Beispiel. Die haben das Elterngeld auf 100% heraufgezogen. Das heißt, wenn du irgendwie ein Supermanager, jetzt vielleicht nicht mit so einem Fußballmanager-Gehalt, aber ne, du hast ganz normales Gehalt, keine Ahnung, sei es 3.000, 4.000, 5.000 Euro, du wirst dasselbe Gehalt bekommen, wenn du in Elternzeit gehst. Mhm. Was unter anderem dazu geführt hat, dass in Norwegen mit die höchste Quote an Vätern in Elternzeit ist. Zufall? Ich glaube nicht. Man könnte diese Dinge in Angriff nehmen. Man bräuchte dafür aber eine Politik und ein Bundeskabinett, was eher weiblich dominiert ist oder zumindest nicht weniger Frauen hat als Männer, weil Frauen nun mal leider immer noch Care-Arbeit und Kinder und so weiter eher in ihrer Lebenswelt präsent haben und als Männer.
Auch einbringen könnten diese
genau,
Perspektiven.
Genau. Und man bräuchte ein Kabinett, was verstanden hat, wie wichtig Care-Arbeit ist, welchen wirtschaftlichen Faktor Care-Arbeit hat und dass ohne Care-Arbeit einfach unsere komplette Zivilisation, so wie sie ist, zusammenbrechen würde, weil wer kümmert sich denn sonst um Kinder und um Alte? Du brauchst sie ja. Du brauchst Menschen, die sich drum kümmern. Aber warum sollten sie sich dafür entscheiden, das zu tun, wenn sie im Grunde abgestraft werden dafür, dass sie es machen?
Mhm. Du schreibst auch, dass wir uns Dinge abgucken können, auch um diese Care-Arbeit, wie Elternräume am Amsterdamer Flughafen oder sowas,
ja,
zu erleichtern, abgucken können.
Ja.
Genau, bezahlte Schlafberatung für neue Familien in Neuseeland,
ja,
und so,
ja,
weiter.
Es gibt in Südkorea sogar Wochenbetthotels. Und eine Wochenbett-Nanny. Vom Staat bezahlte Nannies, die zu dir nach Hause kommen, völlig selbstverständlich, um dir diese Transition, also diese Zeit von krass, ich war schwanger und jetzt bin ich plötzlich Mutter, mhm, und habe keinen Schlaf und habe irgendwie, keine Ahnung, blutende Nippel und ich blute und Wochenbett und ich komme gerade gar nicht zurecht und postpartale Depression. Da kommt einfach jemand, der sagt, ist alles gut, ich bin für dich da, mhm, bitte, ich koche, ich passe auf deine Kleinkinder auf,
das
ich wickle.
Das klingt wie eine Utopie.
Das klingt wie eine Utopie, aber es ist keine. Mhm. Wir haben Länder, die haben das. In Niederlanden gibt es auch etwas, das nennt sich Kramsversorgende. Das finde ich total cool. Auch vom Staat finanziert. Da kommt eine Frau für 2 Wochen nach der Geburt, die einfach bis zu 8 Stunden am Tag bei dir ist. Die, mhm, kauft ein, die kocht, die kümmert sich um das Geschwisterkind, damit du einfach regenerieren kannst, mhm, und nicht irgendwie Kuchen backen und das Kind irgendwie das zweite mit seiner Sturphase, weil jetzt plötzlich ein Baby da ist, beruhigen musst.
Ich bin ja ein Fan deiner Rechenbeispiele und auch, dass du so komplexe Zusammenhänge so gut runterbrechen kannst. Nochmal ein Rechenbeispiel von dir aus dem Buch. Hätten Kitas mehr ErzieherInnen und würden endlich häufiger ganztags und weniger halbtags öffnen, würde das Einkommen der Frauen deutschlandweit im Schnitt um 290 Euro monatlich ansteigen.
Ja.
Bei AkademikerInnen sogar um 425 Euro, rechnet die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Reutlingen, Larissa Ziro, vor. Damit würden wir nicht nur Millionen Frauen aus der Altersarmut holen, nein, Produktivität und Wirtschaftswachstum würden zulegen, die staatlich gezahlten Sozialausgaben für diese Frauen würden sinken und die Steuereinnahmen gleichzeitig steigen.
Ja.
Also wäre eigentlich die Abschaffung des Patriarchats die Lösung für unsere Haushaltsprobleme
total
in Deutschland?
Total, das ist genau das. Das ist genauso wie das Ehegattensplitting. Ne? 22 Milliarden, lassen wir das gerade den Steuerzahler bezahlen. Warum? Hätten wir sofort frei, zur freien Verfügung, schaffen wir aber nicht ab. Das, was du sagst, genau das würden wir die Kita und die Pflegekrise wirklich und wahrhaftig in Angriff nehmen. Also mit so Mitteln wie, dass man ihnen eine 4-Tage-Woche anbietet, dass man Boni zahlt und zwar namhafte Boni und nicht irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro oder so. Man weiß aus Zahlen, aus Statistiken, habe ich gestern erst gelesen, dass bis zu 300.000 Pflegemitarbeitende und Kita-Mitarbeitende zurückkehren würden in den Job, den sie an den Nagel gehängt haben, wenn sie wüssten, die Konditionen dafür sind besser.
Mhm.
Das heißt, wenn wir sagen, uns fehlen hunderttausende ErzieherInnen und Pflege, die würden zurückkehren, würden wir ihnen zum Beispiel eine 4-Tage-Woche gewähren. Oder, ne, was ich sagte, wirklich konkrete Gehälter, höhere Gehälter und Boni, würden wir sie richtig anlocken, dann würde das ja Eltern, vor allen Dingen Frauen auch, in den Arbeitsmarkt spülen.
Und auf einmal hätten wir wieder Fachkräfte.
Und auf einmal hätten wir Fachkräfte. Wir hätten viel, viel höhere Steuereinnahmen bei gleichzeitig sinkenden Sozialausgaben für diese Frauen, die einfach nicht arbeiten können.
Warum passiert das nicht?
Ja, und vielleicht wegen Christian Lindner.
Erzähl doch nochmal, brich dir nochmal runter, diese Verbrüderung Kapitalismus, Patriarchat.
Ja, es ist einfach, es ist so schwer, weil zurück zu deiner Frage, warum passiert das nicht? Weil wir immer noch eine Politik haben von meist Männern, die in ihren Köpfen die Care-Arbeit mit all diesen wirtschaftlichen Zahlen entweder nicht begreifen können oder nicht begreifen wollen. Ich glaube auch, ein Stück weit ist das so, dass viele dieser männlichen Entscheider an diesen Tischen zwar wissen, ja, stimmt, wir könnten all diese Dinge machen und dann hätten wir mehr Frauen in Jobs und mehr Frauen als Fachkräfte, aber dann bedeutet das ja vielleicht, dass mein Job in Gefahr ist.
Also geht's um Macht?
Ja, und das klingt wahnsinnig plump und stumpf und kindergartenmäßig. Aber wenn du weißt, du hast einen Entscheidertisch in einem Unternehmen oder auch in einem Kabinett und da ist einfach der Platz begrenzt, da sind irgendwie 10 Stühle an diesem Tisch und die werden sich ja nicht verdoppeln, nur weil plötzlich mehr Frauen und mehr anders marginalisierte Leute dann nach oben kommen könnten. Und wenn, wir kommen zurück zum Thomas-Kreislauf von diesen 10 Stühlen, dann werden ja Thomasse und Christiane zwangsläufig ihre Plätze räumen müssen.
Es geht um Machterhalt.
Und es geht um Machterhalt. Und das klingt so verschwörungstheoretisch, aber das ist der Grund, warum das Patriarchat immer noch existiert. Du willst die Macht des heterosexuellen weißen Cis-Mannes erhalten. Mhm. Mit allen Mitteln. Selbst wenn es kurzfristig eigentlich bedeuten würde, wir hätten Geld, wir hätten mehr Steuereinnahmen, wir hätten Fachkräftemangel einfach besiegt. Aber das ist ja etwas, was irgendwann später ist. Jetzt, für mich als Christian, will ich meine Macht jetzt erhalten. Ich will jetzt wiedergewählt werden. Also lasse ich es so, wie es ist. Mhm. Es klingt wahnsinnig verschwörungstheoretisch. Aber es ist eine Verschwörung gegen Frauen. Sie nennt sich Patriarchat.
Ja, und das macht mich, also ich merke so, wie die Furchen auf meiner Stirn immer tiefer werden, während ich dir zuhöre. Obwohl du mit Witz und Charme erzählst und auch schreibst. Aber diese Zahlen liegen halt da und man denkt so, what, das kann doch nicht sein. Deswegen möchte ich gerne über das Thema Wut auch nochmal sprechen.
Ja, sehr gern.
Also im Vorwort schreibst du ja über deinen persönlichen Umgang, Wut als beste Freundin zu nehmen. Du machst ja auch immer wieder so kleine Anmerkungen, wie ihr könnt das Buch jetzt zuklappen und auf dem Bett
den
einbrüllen.
Laptop aus dem Fenster schmeißen.
Ja, also wie viele Laptops, wie viele Kissen und Fensterscheiben sind während des Schreibens kaputt gegangen?
Also mein Laptop ist immer noch mein Laptop. Allein schon deswegen, weil es mein Arbeitslaptop ist. Ich darf den nicht aus dem Fenster schmeißen. Aber ja, ich schreibe gern über Wut, weil auch Wut eine Emotion ist, eine völlig legitime Emotion. Ich finde es so lustig, dass wir bestenfalls, wenn wir schon versuchen, ansatzweise unsere Kinder bedürfnisorientiert zu erziehen, sind es ja auch so Sätze wie Gefühle sind für alle da, Jungs dürfen weinen, Mädchen dürfen wütend sein. Gleichzeitig ist aber Wut eine Emotion, die tatsächlich Frauen abtrainiert wurde. Mhm. Auch das klingt wieder wahnsinnig verschwörungstheoretisch, aber ich belege das gern mit einem sehr, sehr typischen Poesiealbumspruch, den ich in den 90ern einfach sehr, sehr häufig in meinem Poesiealbum drin hatte, nämlich sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und rein, auch geil, so rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.
Und das ich haben wir, das habe haben die Freunde und Freundinnen reingeschrieben?
Reihenweise. Und ich weiß noch wirklich, ich war 10, es war in der Grundschule. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals schon gedacht habe, so kindlich halt, wieso darf ich aber nicht schön und stolz sein auf das, was
wieso
ich mache?
Wieso darf ich keine Stacheln haben wie die Rose?
Ja, wirklich. Also ich habe noch nicht mal die Stacheln. Es war wirklich so dieses, wieso darf ich nicht stolz sein und schön? Warum? Das weiß ich noch damals. Und das hat jetzt mit Wut weniger zu tun, aber es ist so dieses Raumeinnehmen. Genau, Raum einnehmen. Mädchen haben, wie oft wir gehört haben, du bist doch das Mädchen. Das habe ich schon auch von meinen Eltern gehört. Auch wenn
wie
wir,
hast du dir das erhalten? Jetzt muss ich dich, ich bin ja Therapeutin.
Das ist jetzt, glaube ich, das ist wahrscheinlich Charakter tatsächlich. Ich war immer schon laut und quirlig und so. Aber es ist schon, ich habe einen größeren Bruder und wenn wir uns irgendwie gerauft haben und auch mal geprügelt, habe ich schon von meiner Oma und Tante und so gehört, Alex, aber du kannst doch jetzt hier nicht so krass ihm irgendwie eine reinboxen. Und ich dachte, wieso? Er boxt mich auch. Also Gewalt ist keine Lösung, aber wir alle, Raufereien mit Geschwistern.
Und das was willst du mit der Wut? Vielleicht mit deinem Buch, aber vielleicht traust du dich auch zu antworten. Was willst du mit der Wut erreichen?
Ich will andere Frauen wütend machen. Ich will, dass sie verstehen, wie ich es im zweiten Buch schreibe, weil, apropos Therapeutin, ich habe diesen Spruch von einer anderen Therapeutin mal gelesen, den fand ich so genial, dass sie meinte, wir müssen alle verstehen, gerade Frauen, die Wut ist der Teil von uns, der uns am meisten liebt. Weil dieser Teil offensichtlich uns ein Zeichen gibt, hey, da latscht jemand über deine Grenze. Ja. Hey, da ist eine Ungerechtigkeit, du fühlst dich unwohl, geh entweder raus aus dieser Situation oder nimm diese Wut, klopf mit der Hand auf den Tisch, wie du das hier gerade schon, Fäuste werden geballt, und sag so, hey, das geht so nicht. Und das nur mal ganz kurz, das ist Frauen abtrainiert worden. Wir durften nicht Raum einnehmen, laut sein, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen und dann auch noch fordern, dass sich etwas ändert.
Sowas wie mit dem Auftrag, Frauen wütend zu machen, Frauen anzustecken. Die dann in der Lage sind, mit den Fäusten auf den Tisch zu hauen?
Ja, mit den Fäusten auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das gibt's nicht, ich mache das nicht mehr mit, ich engagiere mich jetzt im Betriebsrat, ich trete eine Gewerkschaft bei, ich gründe eine Partei. Theoretisch, weil in der Praxis wissen wir alle, das Kind schreit in dem einen Zimmer, das andere kotzt in dem anderen Zimmer und wer bleibt bei den kranken Kindern zu Hause? Die Mutter. Und schon werden jämtliche Ambitionen ins Klo gespült.
Auf den Tisch und sagt, ich gehe keinen Tag länger in Elternzeit als du. Das ist ja hier unser Spezialgebiet, dass wir hier im Privaten versuchen, inmitten dieser Unwägbarkeiten Lösungen zu suchen.
Theoretisch
mit den Paaren,
ja,
mit den Frauen.
Nur leider auch da, klar, ich freue mich über jede Frau, die sich mit ihrem Partner streitet, wenn in heterosexuellen Beziehungen. Das Problem ist, und auch das wurde mir mal gespiegelt von einer Frau, nachdem ich mal auf Social Media einen Text gepostet habe, streitet euch mit euren Männern, hat sie mir geschrieben, sie meinte, ja, das ist zwar alles schön und gut, Alex, aber wenn ich zu meinem Ex-Partner früher gesagt hätte, räum du jetzt mal gefälligst den Geschirrspüler öfter aus und hol die Kinder aus der Kita, hätte der mich grün und blau geprügelt. Das ist die Realität und zwar nicht eine marginale, wenige Einzelfälle, Fälle, sondern jede dritte bis vierte Frau wird in Deutschland in ihrem Leben, in ihrer Beziehung Gewalt erfahren. Und diesen Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Frauen zu sagen, streit dich doch einfach mit deinem Partner, dann klappt das schon mit der Gleichberechtigung.
Was du ja machst, streit dich mit deinem Vorgesetzten.
Ja, aber auch da, Frauen sind eher betroffen davon, in schlechter bezahlten Jobs zu sein, eher gefeuert zu werden. Auch streite dich mit deinem Vorgesetzten. Ja, aber in der Theorie.
Aber da frage ich mich, okay, ne, wenn ich das
was
Buch lese,
sonst machen,
ne? Da fühle ich mich so abgeholt. Ne? Da fühle ich mich abgeholt in meiner Wut und denkst, ah, die Zahlen habe ich alle schon mal gehört und so, aber das stachelt mich an und ich will was tun. Und dann frage ich mich aber, was braucht es mehr gewaltsamen Widerstand, um Forderungen von Frauen durchzusetzen? Also sollten wir uns auf Autobahnen kleben oder Kackwindeln?
Bestenfalls ja.
Du schlägst ja vor Kackwindeln vor dem Bundestag.
Ja, mit einem Traktor, weil wir gesehen haben, ne, 1000 Traktoren machen unter den Linden lahm, also legen es lahm, aber 1000 Frauen läuft mal dran vorbei und sagt, nee,
aber,
oh,
aber
was
wirklich
willst du denn
im
jetzt?
Ernst, also sollte es zum Beispiel eine organisierte Einklagewelle von Kita-Plätzen geben?
Würde ich mega finden. Ich fände auch einen Protest mit brennenden Kackwindeln vor dem Bundestag mega. Und ja, es ist immer so diese Gratwanderung zwischen...
Was tun mit der Wut?
Genau,
dann.
Was tun mit der Wut? Die Frauen, die die Möglichkeit haben, die in Beziehungen leben auf Augenhöhe, die vielleicht in einflussreichen Jobs sind, denen würde ich sagen, bitte ja, werde wütend, streite dich mit deinem Partner, sag im Zweifelsfall, ich gehe keinen Tag länger, wie du schon sagtest, in Elternzeit. Ich reduziere auf gar keinen Fall meine Stunden, wenn du das nicht auch machst, klar. Sie müssen diesen Kampf kämpfen, auch Journalistinnen, Anwältinnen, HR-lerinnen, die wissen, werde ich jetzt auf diese Position wieder den nächsten Thomas holen oder mache ich vielleicht explizit, hole ich da eine Sabine rein, eine Özlem, eine Gülcan.
Und du, Wutvorbild in der Nation,
ja,
auf diesem Feld, wie gehst du denn mit der Wut um?
Ich schreibe Bücher. Ich baller meine Wut auf diese Seiten rein und animiere aber gleichzeitig, wenn wir von Strukturen sprechen, alle Frauen dazu, geht und wählt Frauen. Wählt Frauen, wählt Mütter, wählt Alleinerziehende, wählt Frauen mit migrantischen Wurzeln, wählt auf gar keinen Fall Frauen aus der AfD, da sollte man einfach niemanden wählen, aber aus allen demokratischen Parteien wählt Frauen, egal ob ihr sie kennt oder nicht, wählt sie, wählt sie, wählt sie. Und wenn mal eine Frau als Bürgermeisterin oder Landrätin scheiße war, dann sag nicht, oh, die war scheiße, jetzt wähle ich wieder einen Thomas. Nein, dann war sie halt scheiße. Frauen sind auch mal scheiße und unqualifiziert. Aber wählt danach bitte trotzdem eine andere Frau.
Da fällt mir ein ganz tolles Zitat aus dem Buch ein. Wir haben Gleichberechtigung, wer hat das noch gleich gesagt? Die zitierst du.
Heidi Kabel.
Reicht, wenn
genau.
auch
eine völlig unqualifizierte Frau es in eine verantwortungsvolle Position geschafft hat. Genau.
Okay, um nochmal den Kreis zu schließen, weil ich ja am Anfang gesagt habe, ja, bam, ich habe Bock, das Patriarchat anzuzünden.
Ja, bitte.
Wie zünden wir nun das Patriarchat an?
Bald sind Wahlen. Das ist das, was ich mitgeben kann. Ansonsten, es gibt Gewerkschaften. Wenn ihr die Zeit habt, die Möglichkeit, geht, engagiert euch, tretet im Betriebsrat ein, ne? Schreibt Wikipedia-Artikel über Frauen.
Über Alex.
Genau, ich bin geblockt. Aber ne, solidarisiert euch, also in kleinem, klar, in kleinem, tut euch mit Frauen zusammen, die das auch verstanden haben, die du nicht nochmal aufklären musst und ihnen das alles nochmal erklären musst. Tut euch mit diesen Frauen zusammen, bildet Frauennetzwerke im Job, wehrt euch, wenn schon wieder alte Herrenwitze auf der Weihnachtsfeier fallen, aber wehrt euch nicht alleine, sondern geht zusammen zu zweit, zu dritt zur Gleichstellungsbeauftragten, zur Diversity-Beauftragten, zur HR-lerin. Tut euch zusammen und wehrt euch in den kleinen Möglichkeiten, die ihr habt.
Mhm. Dein Buch heißt, was wollt ihr dann noch alles? Was antwortest du, wenn dich das jemand als Feministin fragt?
Oh Gott, es ist zu schwer.
Hier ist Platz für deine kurzen Notizen.
Es ist wirklich, es ist zu schwer. Also wenn ich mir was wünschen könnte, weil ich festgestellt habe in meinen Recherchen, dass das wirklich sehr, sehr viele Gender Gaps verbunden sind mit dem Gender Care Gap. Also mit diesem Übel, in Anführungsstrichen, nicht der Care-Arbeit, die brauchen wir für unser aller Zivilisation und Wohlstand, aber mit dem Übel, dass vorrangig Frauen sich dafür verantwortlich fühlen und dafür verantwortlich gemacht werden. Da würde ich sagen, wir müssen an den Gender Care Gap ran und da kommen wir wirklich nur ran, wenn Care-Arbeit in irgendeiner Art und Weise bezahlt wird. Damit, wenn Frauen sich entscheiden, sie zu tun, sie nicht in der Altersarmut landen und dann Männer viel mehr Anreize machen, sie dann auch zu tun, weil da kriege ich ja dann Geld für. Und das sind dann so Hebel wie Elternzeiten und Elterngeld. Das ist ja ein Stück weit umgedrehte, bezahlte Care-Arbeit. Mhm. Dass wir da viel mehr Anreize schaffen, dass auch Väter in Elternzeit gehen, dass auch Väter in Teilzeit gehen, dass vielleicht Care-Arbeitende ihre Arbeitszeit reduzieren dürfen, aber weiterhin volles Gehalt bekommen. Das sind alles so Hebel, die am Ende im Umkehrschluss Care-Arbeit bezahlbar machen. Und man weiß, dass würden wir den Gender-Care-Gap wirklich tackeln und versuchen, diese Lücke zu schließen, sich automatisch um einen sehr, sehr hohen Grad sozusagen die Gender-Pay-Gap-Lücke sich dadurch auch schließen wird.
Es klingt so einfach.
Ja.
Und ist es vielleicht auch. Man muss es nur umsetzen.
Man muss es nur wollen. Mhm. Man muss in der Politik verstehen, welchen finanziellen Wert Care-Arbeit hat.
An diesen Punkt kommen wir so oft. Ne? Wir haben auf diesem Gebiet kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, heißt es denn immer. Manchmal denke ich, vielleicht haben wir auch ein Vermittlungsproblem.
Nee.
Schön, dass du jetzt
dieses... Es sind nicht wir, die es nicht schaffen zu vermitteln, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sondern die Politik muss das verstehen. Sie wissen es. Sie muss es verstehen und sie muss vielleicht, die Christians und Thomas müssen vielleicht überrannt werden von Frauen, meist Frauen, die ihnen das immer wieder erklären und deswegen wieder zurück zu wählt Frauen, wählt Frauen, wählt Frauen.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Buch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Alexandra Zykunow, was wollt ihr denn noch alles? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung. Super Buch, bitte kaufen. Ist im Ullstein Verlag erschienen.
Und das verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Vielen Dank euch.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer Coaching-Folge der Alltagsfeministinnen. Bis dahin empfehlen wir euch den Podcast Die Lösung. Die Psychotherapeutin Dr. Maren Wiechers und Host Verena Fiebiger sprechen da über die Herausforderungen im Leben, die uns ja auch bei den Alltagsfeministinnen oft beschäftigen, zum Beispiel People-Pleasing, also der weibliche Wunsch, es allen recht zu machen. Oder wie hören wir damit auf, uns ständig zu vergleichen? Die Lösung ist der Psychologie-Podcast vom BR. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt.
Wir freuen uns auf euch in 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.